Ismailani hatte sich nie von einer Frau angezogen gefühlt, nie Sehnsucht nach einer Frau empfunden, aber er hatte es versucht, sich von Zeit zu Zeit Begehren gleichsam verordnet. Einmal hatte er sich sehr um ein viel jüngeres Mädchen bemüht, eine kaum 17-jährige Schülerin, deren naives Aufblühen, deren zukunftsblinde Heiterkeit, deren große Emotionen bei kleinen Anlässen ihm gefälligst verzaubern sollten, aber es funktionierte nicht. Wenn er an sie dachte, spürte er eine Wärme im Herzen wie bei einem Herd, der nicht gut zieht. Immer wieder zündet man neu an und immer wieder erstickt die Flamme. Wenn er von ihr erzählte, wirkte er verliebt. Das war beschlossene Sache. Andere glaubten ihm eher als er sich selbst. Er hatte gedacht, dass dieses Mädchen und er etwas gemeinsam hätten. Die Unerfahrenheit, die Unschuld. Und dass sie darauf Zusammengehörigkeit aufbauen könnten, auf der Basis gemeinsamer Erfahrungen. Aber im Gegensatz zu ihm wusste sie, was sie wollte. Irgendwann einen Mann, na sicher, aber nicht sofort und jedenfalls nicht gleich diesen. Sie wollte sich ausprobieren, ein bisschen spielen. Aber für ihn war es kein Spiel, es war existenziell. Wenn er normal war, musste er sich doch in ein Mädchen verlieben können, in dieses Zumal, das so attraktiv war, dass sich Burschen nach ihr umdrehten, wenn sie gemeinsam ein Lokal betraten. Sie verlor nicht ihre Unschuld, aber er machte sich schuldig. Er hatte damals als junger Student gerade begonnen, sich politisch zu engagieren, und ihre Naivität machte ihn rasend, zynisch und aggressiv. Sie begann sich zu schminken, experimentierte damit, vielleicht übertrieb sie etwas, er verhöhnte sie, auch vor anderen, sagte es sehr aus wie die Kriegsbemalung eines primitiven Indianerstammes, wem sie denn den Krieg erklärt habe. Sie habe sich für ihn schön machen wollen, sagte sie, aber das gab ihm nicht zu denken. Es war erstaunlich, dass sie noch einige Zeit Geduld mit ihm hatte. Ein Freund sagte ihm, dass es nicht Geduld sei, sondern dass sie es noch genoss, wenn ihre Schulkolleginnen sie bewunderten, weil ein Älterer sie ausführte. Aber sie hatte immer den Kopf gesenkt, wenn sie sich trafen, und ihr Lächeln wurde ängstlich. So gesehen hatte er ihr doch die Unschuld geraubt, zumindest fast. Sie hatte bald darauf genug, und Ismail empfand nach der Trennung keinen Liebeskummer, sondern nur eine leichte narzisstische Kränkung. Er versuchte es mit einer älteren, wesentlich älteren Frau. Er merkte, dass er eine gewisse Wirkung auf Frauen ausübte, die seine Mutter sein könnten. Er fragte sich nicht, warum das so war, ob oder warum er den Eindruck eines aus dem Nest gefallenen Riesenbabys machte, das bei manchen Frauen sofort den Wunsch nach Bemutterungsorgien auslöste. Wenn er sich schon schwer tat mit Begehren und Verführen, dann gab er sich eben deren Begehren und Verführen hin. Vielleicht klappte passiv, woran er aktiv scheiterte. Es funktionierte nicht. Auch wenn er kurz dachte, doch mit Frauen zu können, auf Frauen Wirkung zu haben, geradezu ein Ladiesman zu sein, er verhielt sich nicht wie ein Mann, sondern tatsächlich wie ein Kind. Er wohnte einige Wochen bei einer Frau, die ihn mit liebevoller Strenge zur Brust nahm. Ihr Mann war bei einem Arbeitsunfall jung gestorben, ihr Sohn vor einem Jahr ausgezogen. Nahm er den Platz ihres Mannes oder ihres Sohnes ein? Ismail hatte seine Mutter sehr früh verloren, genauer gesagt, sie hatte sich aus dem Staub gemacht, und nun war sie in Gestalt dieser Frau zurückgekommen, was er zunächst genoss, ihn aber sehr bald wütend und aggressiv machte. Das war doch lächerlich, dachte er, primitiv und verlogen. In diesem Jahr erschienen die ersten Übersetzungen von Sigmund Freud in Albanien, was in Studentenkreisen natürlich diskutiert wurde, und er kam sich vor wie eine Karikatur dieser simplen Debatten über die Bedeutung der Kindheit für die Entwicklung der Sexualität. Er machte Witze darüber, und prompt gab es im Seminar einen Obergescheiten, der schon auf Französisch Freuds Studie über den Witz und seine Beziehung zum Unbewussten gelesen hatte und Ismails Witze zum Anlass nahm, ihn als peinlich exemplarischen Fall der Lächerlichkeit preiszugeben. Niemand sonst hatte das gelesen, und das Beste, was man über diese damalige Zeit sagen konnte, war, dass Leser sich über andere erheben konnten, wie ungerecht auch immer es war. Ismail randalierte. Es war, als holte er im Bett seiner Ersatzmutter die Pubertät nach. Und es widerte ihn an, das Bett. Er fand, dass der Schweiß dieser Frau viel zu süß schmeckte, nicht so herb wie der Männerschweiß. Vielleicht war es auch die Mischung aus Schweiß und Parfum, billigem Parfum mit großspurigen französischen Namen, Pomme d'Or du Paradis. und als sie einmal wegen der gar so schwülen Luft im Zimmer das Fenster öffnete, sich hinauslehnte und tief atmete, dachte er: »Spring!« Aber er ging zu ihr hin, umarmte sie von hinten, zog sie sanft zurück, während sie ihren Hintern an seinen Lenden rieb. Es war verlogen. Er musste es sich eingestehen. Auch dieser Versuch war beendet. Es wunderte ihn selbst, und deshalb wollte er es auch lange nicht wahrhaben. Es konnte nicht sein, dass er sich zu Männern hingezogen fühlte, weil er seine Zeit im Waisenhaus, als es nur Jungen und Männer um ihn gab, als so widerwärtig, abstoßend und bedrohlich erlebt hatte, dass ihm die Vorstellung, er könnte einen Mann lieben oder von einem Mann Zärtlichkeit empfangen, völlig absurd erscheinen musste.